Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Thema des heutigen Gottesdienstes ist: Ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Und als Wort der Schrift habe ich dazu aus Römer 10 den 9. Vers, Römer 10, Vers 9, wo der Apostel Paulus schreibt: Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Liebe Gemeinde, Jesus ist der Herr. Was bei uns vorne am Kreuz steht, Kyrios, ist Jesus Christus. Das ist das Thema des heutigen Sonntags und Gottesdienstes. Mit diesem Thema hängen auch andere, ausgesprochen wichtige Themen eng zusammen. Etwa Christsein, Frust oder Freude. Oder auch das Thema verheißungsvolle Gebote. Bei all dem geht es um die Frage: Haben wir verstanden und verinnerlicht, dass Gottes Gebote immer zugleich gewaltige Verheißungen sind? Und dass wir uns deshalb vor seinen Geboten nicht in Sicherheit bringen müssen, sondern dass gerade in diesen Geboten der Weg der Verheißung und des Segens liegt. Und daran schließt sich die Frage an: Leben wir in der Konsequenz dieser Erkenntnis, in der fröhlichen und freiwilligen Auslieferung unseres Lebens, unseres ganzen Lebens an den Herrn Jesus Christus, oder versuchen wir ängstlich und krampfhaft, Jesus als Herrn in Teilen oder sogar so weit als möglich aus unserem Leben herauszuhalten? Ich habe mich öfter gefragt in den verschiedenen Gemeinden, die ich kennengelernt habe, und den Menschen dort: Warum ist das Leben mit Jesus für so viele, die sich Christen nennen, eher Last als Lust, eher Frust als Freude? Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, es liegt daran, weil viele nicht bereit sind, ihre Pläne und Träume, ihr ganzes Leben vorbehaltlos an Gott auszuliefern. Ihr Leben ganz von Gott erfüllt sein zu lassen. Und deshalb kommt dieses Leben aus einem ständigen Ringen mit Gott und sich abgrenzen auch von Gott nicht heraus. Ein solcher Seelsorger berichtet, wie ein junger Mann zu ihm kam. Er war ganz nah dran, sein Leben Gott anzuvertrauen. Aber eine große Sorge hielt ihn von diesem Schritt noch zurück. Er sagte dem Seelsorger: Ich fürchte, Gott wird alle meine Pläne umwerfen, wenn ich Christ werde. Ich fürchte, Gott wird alle meine Pläne umwerfen, wenn ich Christ werde. Was wird der Seelsorger ihm wohl geantwortet haben? Er hat ihm gesagt: Natürlich wird Gott das tun. Denn deine Pläne sind im Vergleich zu den Plänen Gottes doch langweilig und begrenzt. Gott hat dir dein Leben gegeben. Er allein weiß, warum du überhaupt auf dieser Erde bist. Wenn du dein Leben in seine Hand gibst, wenn du ihm erlaubst, es zu führen und zu gestalten, wie er es für richtig hält, dann erst wirst du begreifen, wozu du überhaupt auf diesem Planeten bist. Und er fuhr fort: Hast du dir schon einmal überlegt, wie sehr Gott dich liebt, wie viel Kraft er dir geben möchte? Wenn ja, dann sollte es dir nicht schwerfallen, Nein zu deinen Plänen zu sagen und Ja zu sagen zu Gottes Plänen für dein Leben. Ich muss zwar ehrlich sagen, manchmal wäre mir mein Leben ein bisschen langweiliger, auch nicht unrecht gewesen, aber es ist die Frage des Vertrauens, dass Gott bei allen Turbulenzen das Beste an uns und für uns tut. Und dass wir deshalb unser Leben ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Vorbehalte und Einschränkungen in die Hand Gottes legen. Dass etliche das nicht tun und auch nicht erkennen, dass das notwendig ist, liegt vielleicht auch an unserem Sprachgebrauch, an unserem Frommen. Auch an meinem. Ich gebrauche auch häufig die Formulierung, dass jemand Jesus in sein Leben aufnimmt. Diese Formulierung ist nicht falsch, Wenn man sie aber zu wörtlich nimmt, kann sie Missverständnisse wecken. Ich will das an einem Beispiel zeigen. Früher machte sich zu Beginn der Sommerferien manches Gastarbeiter-Auto Richtung Heimat auf den Weg. Meist war die Zahl der Kinder nicht klein und reichliche Geschenke für die liebe Verwandtschaft durften natürlich auch nicht fehlen. Also sitzen sie zu acht in einem alten kleinen Opel Kadett. Die Türen sind kaum mehr zugegangen. Die Kofferraumklappe natürlich auch nicht. Die wird von einer Gepäckspinne noch nach unten gehalten. Auf dem Gepäckträger auf dem Dach stapeln sich die Koffer in drei Schichten übereinander und sind mit Schnüren festgezurrt. Und so geht's ab in den sonnigen Süden. Liebe Geschwister, ich denke, es ist ein Bild für unser Leben. So ähnlich sieht das doch mit unserem Lebenswägelchen auch oft aus. Es ist rappelvoll mit Hobbys, mit Beruf, mit Familie, im Alter mit Krankheit und allerlei Sorgen, mit vielen, vielen Dingen. Rappelvoll. Ja, und dann steht am Straßenrand dieser Jesus. Der will auch noch mit. Wir sind freundliche Leute, wir lassen ihn nicht stehen. Aber im Auto ist beim besten Willen kein Platz mehr für ihn. Also rauf aufs Dach, noch eine Gepäckspinne rausgekramt und festgezurrt, wird schon irgendwie halten. Ungefähr sieht das dann so aus. Nur, dass dann statt diesen beiden Negerbuben Jesus irgendwo auch ganz da oben noch mit dabei sitzt. Aber, liebe Geschwister, was nützt uns Jesus da oben? Er ist dabei, irgendwie. Man kann ihn sehen, wie den Fisch hinten am Auto. Aber wird dadurch in unserem Leben irgendetwas neu? Kommt dadurch die lebensverändernde Kraft Jesu in unser Leben hinein? Ich befürchte, viele nehmen Jesus einfach nur so mit. Auf der Suche nach Freude, nach Fülle, nach Lebenssinn wird Jesus im Gottesdienst, bei einer Evangelisation, im Jugendkreis oder wo auch immer mit eingesteckt. Vielleicht sogar mit einer echten Bekehrung. Aber zu Hause kommt er ins Regal. Er wird abgestellt zwischen all den Dingen des Lebens. Er wird Teil unseres Lebens, aber er wird nicht unser Leben. Er ist zwar dabei, aber er ist nicht mittendrin. Er darf unser Leben nicht ausfüllen. Er hat nicht wirklich was zu sagen. Und so bleibt unser geistliches Leben arm. Wir lassen Jesus gar nicht zum Zug kommen. Und dann macht sich geistlicher Frust breit. Dann stellen wir irgendwie resigniert fest, wir haben uns das Leben mit Jesus reicher und vollmächtiger vorgestellt. Aber wenn Jesus nicht der Herr sein darf, dann fehlt die geistliche Kraft, dann fehlt die Vollmacht. Und liebe Geschwister, dann fehlt auch der Friede in der Gemeinde. Dann herrscht nämlich geistliche Unordnung und auch Unruhe, negative Unruhe. Es ist deshalb wichtig zu sehen, ob ich mein Leben ganz an Jesus ausliefere, ist zwar zuallererst die Frage an mich persönlich, aber sie betrifft bei weitem nicht nur mich. Das hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Denn die ganze Gemeinde ist ein lebendiger Organismus und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geistlich krank ist, dann ist der ganze Leib in Mitleidenschaft, in diese Krankheit mit hineingezogen. In dieser Frage, wie weit wir Jesus in unserem persönlichen Leben zum Zug kommen lassen, tragen wir also Verantwortung mit für die ganze Gemeinde und ihr geistliches Leben und ihre Vollmacht. Wir hatten in einer unserer Gemeinden ein großartiges Jahr. Wir hatten Anfang des Jahres 10 Tage Evangelisation gehabt. Im Sommer kam noch eine Kinderevangelisation dazu. Und soweit wir das geistlich beurteilen können, kamen in diesem Jahr in der Gemeinde an die 50 Menschen zum Glauben. Wir hatten viele kleine Gebetsgruppen, die Zahl der Hauskreise verdoppelte sich auf 10. Aber schon bald nach der Evangelisation hatte ich den Eindruck, irgendwie ist auf einmal der Wurm drin. An der überreich gesegneten Evangelisation wurde rumgemäkelt, grob unnötige Spannungen und Missstimmungen traten in der Gemeinde auf. Wir hatten einen jungen, tüchtigen Gemeindepädagogen von einer guten Bibelschule in der Gemeinde mit dabei. Und wir haben uns beide darüber unterhalten. Was läuft da eigentlich schief? Irgendetwas stimmt geistlich nicht mehr. Aber was? Wir haben eine Weile nachgedacht. Tage, Wochen werden vergangen sein. Wir haben gebetet. Und dann kamen wir beide unabhängig voneinander zur gleichen Erkenntnis. Viele in der Gemeinde haben Jesus als ihren Heiland angenommen, aber nicht als ihren Herrn. Sie wollten zwar seine Liebe und seine Erlösung, aber sie wollten sich nicht von ihm verändern lassen. Und bei dieser guten und geistlich tiefgreifenden Evangelisation war nicht nur zur Umkehr aufgerufen worden, sondern es war auch deutlich geworden, dass eine Hinwendung zu Jesus eine Lebensübergabe ist, ein Herrschaftswechsel mit umfassenden Folgen in der Frage, wer in meinem Leben das Sagen hat. Und dagegen begannen nun etliche zu meutern. Und zwar interessanterweise, liebe Geschwister, solche, die schon lange mit Jesus lebten. Das ist meine Erfahrung auch später immer wieder gewesen. Negative Unruhe und Unfrieden in der Gemeinde entstehen normalerweise nicht durch neu zum Glauben gekommene. Die sind in der Regel vom Feuer der ersten Liebe begeistert, getragen, dankbar, bringen sich willig und fröhlich mit ein. Aber solche, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit Jesus irgendwie leben, in ihrem Leben Jesus aber nie wirklich zum Zug haben kommen lassen, von denen geht Unruhe aus, wenn der geistliche Anspruch Gottes auf ihr Leben ausgesprochen wird. Dann rebellieren sie. Wir haben das damals dann in unserer Gemeinde zum Thema gemacht, in Mitarbeiterabenden und Hauskreistreffen. Und liebe Geschwister, es gab eine regelrechte Explosion in der Gemeinde. Zum Negativen. Nicht, dass sie geistlich gewachsen wäre. Zum Negativen. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich sehe mich noch im Altarraum der Kirche stehen. Vorne rechts in der ersten Reihe sitzt ein Mitarbeiter-Ehepaar, das seit Jahrzehnten in der christlichen Arbeit stand. Es reagiert aufs Höchste empört. Dann unterscheidet uns ja nichts mehr vom Islam, wenn wir Gott gehorchen müssen. Uns ihm unterwerfen müssen. Ja, mir ging es genauso, wie ich es bei einigen Gesichtern von euch auch sehe. Ich dachte, mir fallen die Ohren ab. Aber unser Verdacht hatte sich auf erschreckende Weise bestätigt. Ein nicht geringer Teil der Mitarbeiter der Gemeinde sah Gott nur noch als guten Vater, unter dessen Tisch wir die Füße strecken dürfen, der treu und liebevoll für uns sorgt, aber damit hat sich's auch. Er darf keine Ansprüche an unser Leben stellen. Sie waren nicht bereit, ihn auch als Herrn anzuerkennen, der in ihr Leben eingreifen, der ihr Leben in die Hand nehmen, der ihr Leben so verändern darf, wie er es will. Und liebe Geschwister, ich führe es deshalb so breit aus, weil es beileibe nicht nur ein Problem dieser Gemeinde und einiger Geschwister dort war. Das ist das Grundproblem der Gemeinde Jesu heute. Das ist das Grundproblem der Gemeinde Jesu heute, dass man ganz einseitig die Liebe und die Güte des Vaters in den Vordergrund stellt. Das ist wichtig, können wir einerseits gar nicht genug betonen, aber die Heiligkeit und seinen Herrschaftsanspruch auf unser Leben dürfen wir dadurch nicht geringer reden. Der ist genauso wichtig. Beides gehört zusammen, untrennbar. Aber dagegen kam entschieden der Einwand, nein, Gott nimmt jeden an, wie er ist. Ich muss mich nicht verändern lassen, Gott ist so mit mir zufrieden. Ich habe es dann ganz ähnlich kurz danach in der Freien Evangelischen Gemeinde erlebt. Da wurde betont, wir sind frei vom Gesetz. Dahinter verbirgt sich natürlich, wir sind frei vom Anspruch Gottes. Wir leben doch unter der Gnade, auch die 10 Gebote. Ich dachte wieder, mir fallen die Ohren ab, auch die 10 Gebote gelten uns nicht mehr. Die Leute hatten überhaupt nicht begriffen, dass das zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind. Frei vom Gesetz heißt doch nicht frei vom Willen Gottes. Frei vom Gesetz, das sind wir. Die Forderung ist erfüllt, die uns verdammt, wenn wir sie nicht erfüllen. Das ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Aber der gute, heilsame Wille Gottes für unser Leben, für seine Gemeinde, das bleibt doch bestehen. Das bleibt verbindlich. Ich habe bewusst als Lesung Kolosser 3 diese Verse ausgesucht. Das ist Neues Testament, nicht alttestamentliches Gesetz, wo Gott sagt, jetzt legt euer altes Leben ab und beginnt ein neues, lasst euch verändern. Das ist Gnade, dass wir nicht mehr Knechte der Sünde sind, sondern dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben führen können. Ein von der Kraft des Heiligen Geistes verändertes Leben. Und das sollen wir auch tun. Das ist Gottes verbindlicher Anspruch an unser Leben. Bei einem Leben aber, in dem Jesus nicht der Herr sein darf, wo er nur irgendwo mit dabei ist. Liebe Geschwister, da ist die ernste Frage, ob er überhaupt mit dabei ist. Ob es so ein Leben, wie es auf dem Bild da zu sehen ist, überhaupt gibt. Wir kennen wahrscheinlich die 4 geistlichen Gesetze. Da wird die Lebensübergabe an Jesus, das ist so ein kleines Büchlein. Ja, ist bekannt? Sehr wenig, ja, ein bisschen weniger anscheinend hier. Da wird in vielen Gemeinden auch evangelistisch mitgearbeitet. Und da wird die Lebensübergabe an Jesus anhand von ursprünglich einmal 3 Kreisen dargestellt. Ich habe jetzt im Internet geguckt und wollte die für heute noch mal runterladen. Jetzt haben die nur noch 2 drin. Den linken, das ist das Leben ohne Jesus. Das E in der Mitte ist die Abkürzung für lateinisch Ego. Das ist das dicke, fette Ich, das auf dem Thron sitzt. Und wir sehen das Kreuz, Jesus ist außen vor. Und rechts haben wir nun ein Leben in der Herrschaft Jesu. Das Kreuz, Jesus ist auf dem Thron. Ich habe abgedankt als der, der in meinem Leben das Sagen hat und lass das Jesus jetzt machen. Früher gab es dazwischen noch ein drittes. Da war das dicke, fette, alte Ich immer noch auf dem Thron und Jesus war aber im Kreis mit dabei. Und ich habe schon früher immer wieder an diesem mittleren Kreis gerätselt, ob es den überhaupt gibt. Und ich vermute, es ist richtig, dass dieser dritte Kreis gar nicht mehr dabei ist. Denn es ist die sehr ernste Frage, ob Jesus wirklich überhaupt in ein Leben kommt, in dem ihm bewusst der Thron verwehrt wird. Es ist was anderes, dass wir als Beifahrer Jesus immer wieder versuchen, ins Handwerk zu pfuschen und ins Lenkrad zu greifen. Wir nehmen uns in unserem Leben, sage ich mal so etwas salopp, wie der Fahrlehrer bei der Fahrschule. Der hat daneben auch noch seine Pedale und kann dann eingreifen. Und wir meinen am laufenden Band, wir wüssten es besser als Jesus und versuchen auch einzugreifen. Das gibt dann diese Zickzackfahrten in unserem Leben. Aber wenn Jesus prinzipiell der Thron verweigert wird, ist die große Frage, ob Jesus in einem solchen Leben überhaupt ist. Denn es bleibt dann ein fleischliches Leben. Es wird nicht vom Geist Gottes regiert. Es ist deshalb kein geistliches und damit auch nicht wirklich ein christliches Leben. Denn christliches Leben ist ein Leben, in dem Jesus auf dem Thron sitzt, in dem Jesus der Herr ist. Und das gilt genauso für jede Gemeinde oder Kirche. Gemeinde Jesu ist nur dort, wo Jesus der Herr ist. Das ist übrigens auch das eigentliche Problem der Volkskirchen. Im Brüderkreis haben wir zum Teil schon drüber gesprochen, die kennen diese Ausführungen, die jetzt folgen wahrscheinlich. Aber ich denke, es ist auch für die Gemeinde interessant. In den Freikirchen meint man oft, das Problem der Volkskirche sei, dass es dort keine gläubigen Pfarrer gebe, dass nicht bibeltreu verkündigt werde, dass es überhaupt an echten und tiefgründigen Jesus-Nachfolgern mangele. Das ist ein Irrtum. Als ich vor 12 Jahren den Pfarrdienst in der württembergischen Kirche verlassen habe und aus der Kirche ausgetreten bin, dürften nach meiner Erfahrung durchaus rund 1/3 der Pfarrer gläubige, geistlich engagierte Leute gewesen sein, von denen sich viele freikirchliche Pastoren eine ganz dicke Scheibe abschneiden könnten. Eine bibeltreue Verkündigung erfährt zwar in der Kirche da und dort Widerstand, sie ist aber in aller Regel möglich, übrigens mehr möglich häufig, als in den freien Gemeinden, aus einem ganz einfachen Grund. In der freien Gemeinde lebt der Pastor als Angestellter seiner Gemeinde in einer unmittelbaren finanziellen Abhängigkeit von seiner Gemeinde. Und die Gefahr, die Versuchung, mit Rücksicht auf finanzkräftige Spender das Verkündigungsfähnchen wenigstens ein bisschen in den Wind zu hängen und niemand in der Predigt auf die Zehen zu treten, ist in der Freikirche viel größer als in der Landeskirche, wo der Pfarrer von seiner Gemeinde in hohem Maße völlig unabhängig ist. Können freikirchliche Pastoren fragen, wenn sie ehrlich sind, werden sie euch das bestätigen. Auch die geistliche Tiefe der Geschwister muss in landeskirchlichen Gemeinden bei weitem nicht geringer sein. Wir hatten in unseren landeskirchlichen Gemeinden viele Geschwister, die mit großem Ernst und echter Hingabe Jesus nachfolgten und in der Gemeinde mitarbeiteten. Das Problem, das ich vorhin skizziert habe, dass Menschen Gott nur als Vater, nicht als Herrn anerkennen wollten, war hinterher in der FEG noch viel ausgeprägter in der freien christlichen Gemeinde als in der Landeskirche, ich es erlebt hatte. Es gab in der freien evangelischen Gemeinde, wo ich war, viel weniger echtes landmissionarisches Bemühen und viel weniger Bereitschaft, sich von der Welt zu unterscheiden, als vorher bei unseren landeskirchlichen Geschwistern. Das alles ist nicht das wirkliche Problem. Das Problem der Landeskirchen liegt wo ganz anders, bei unserem Thema. Jesus ist der Herr. Das Problem liegt in ihrem Verständnis von Kirche als Volkskirche. Und das heißt ganz praktisch, in der Volkskirche muss gemacht werden, was das Volk will. Und nicht das, was Christus will. Das ist das Problem. Christus als Herr der Kirche hat längst nichts mehr zu sagen. Man kann biblisch verkündigen, aber man kann unmöglich biblisch Gemeinde leiten. Jeder, der als Pfarrer in einer solchen Institution Dienst tut, muss sich darüber im Klaren sein, dass er in seinem gemeindeleitenden Handeln ständig gegen Gottes Gebot verstoßen muss. Sonst fliegt er in kürzester Zeit raus. Eine Taufe zum Beispiel, wie man immer auch zur Kindertaufe steht, aber sie kann gegen das Kirchenrecht in der Regel auch dann nicht verweigert werden, wenn beide Elternteile offenkundig ungläubig sind, was auch von den kirchlichen Ordnungen eigentlich nicht geht. Trauungen können selbst dann nicht abgewiesen werden, wenn beide Teile des Brautpaars offenkundig mit dem Herrn Jesus nichts zu tun haben wollen. Die Konfirmationen sind weithin eine reine Farce. Es weiß jeder, es geht den Konfirmanden ums Geld. Und jeder gläubige Pfarrer muss eigentlich unsäglich drunter leiden. Aber er kann nichts dran ändern. Das ist das Problem. Liebe Geschwister, jetzt könnten wir uns ganz entspannt zurücklegen und sagen, zum Glück sind wir nicht Volkskirche. Wenn es so wäre, hätte ich mir jetzt in der Predigt diesen Passus ganz und gar sparen können. Ich habe mir ihn nicht erspart. Ich habe gesagt, wir könnten. Wenn da nicht ein ganz riesengroßes Problem wäre, nämlich, dass genau dieselbe Gefahr ständig auch vor unserer Tür lauert. Denn ein jeder Mensch neigt dazu, es den anderen Menschen recht zu machen. Und ein Gemeindeältester und ein Pastor ist auch nur ein Mensch. Bei jedem Wunsch aus der Gemeinde, auch in jeder freien Gemeinde, bei jedem Wunsch aus der Gemeinde, der nicht dem Willen Gottes entspricht, entsteht sofort die Spannung, wem machen wir es jetzt recht? Dem Menschen, den wir gewinnen, den wir erhalten, behalten möchten, oder Gott? Und wenn wir es Gott recht machen wollen, dann besteht sofort die Gefahr, dass ein Mensch gekränkt ist, sich zurückzieht und die Gemeinde verlässt. Und niemand, der Gemeinde bauen will, freut sich, wenn Menschen die Gemeinde verlassen. Er versucht sie natürlich zu halten. Und jetzt ist aber die Frage, dürfen wir, um zu vermeiden, dass Menschen gekränkt sind, im schlimmsten Fall eine Gemeinde verlassen, Gottes Gebot und Ordnung missachten? Liebe Geschwister, das geschieht heute am laufenden Band nicht nur in den Landeskirchen, auch in den Freikirchen. Mit dem Hinweis auf die missionarische Absicht. Ich habe mich mit meinen gläubigen Brüdern in der Landeskirche oft darüber unterhalten. Die taufen alles, konfirmieren alles, trauen alles, was ihnen vor die pastorale Flinte läuft, damit sie niemanden vor den Kopf stoßen und die missionarischen Chancen nutzen können. Menschlich klingt das einleuchtend und verlockend. aber haben vor Gott das Recht dazu. Hat Jesus es in unsere Verfügungsgewalt gestellt, zu entscheiden, wann sein Wille für unsere Gemeindearbeit hilfreich ist und wann nicht? Diese Situationen sind für einen Gemeindeleiter, ältesten Pastor die allerschwierigsten. Wenn ein ernster Wunsch aus der Gemeinde gegen den Willen Gottes steht. Wenn es um die Entscheidung geht, in Treue zu Christus als dem Herrn der Gemeinde zu handeln und dafür zu riskieren, dass Menschen gekränkt sind und sich zurückziehen. Es sollte für uns als bibeltreue Gemeinde aber zu keinem Zeitpunkt eine Frage sein, wie wir in solchen Situationen, wenn sie einmal kommen sollten, zu entscheiden haben. Das gehört zusammen, dass nicht nur Einzelne, sondern dass sich eine Gemeinde ganz in die Hände Jesu gibt und ihn bittet, dein Wille geschehe. Im Vertrauen darauf, dass gerade darin sein Segen und die Vollmacht begründet sind. Es gibt in der Bibel meines Wissens keine halbherzigen Christusnachfolger, die ihr Leben nur halb dem Herrn anvertraut haben und die weit gekommen wären. Wahrscheinlich sehen Sie schon gleich, um wen es sich hier handelt. Das sind Abraham und Lot. Das ist ein Beispiel dafür. Wir kennen es, worum es hier geht. Abraham und Lot waren ihre Hirten aneinander geraten im Streit um die besten Weide- und Wasserplätze. Und Abraham zeigt nun dem Lot ganz großzügig, wähle die fetten Weiden des Jordantals oder die kargen Hügel des judäischen Gebirges. Du darfst entscheiden. Wenn wir den Lot betrachten, müssen wir sehen, Lot hat sich auch auf den Weg gemacht. Das war schon was. Er ist mit Abraham zusammen von zu Hause weg. Er hat wie Abraham die gesicherten Lebensumstände verlassen. Man darf Lot nicht verachten. So weit wie Lot gegangen ist, geistlich gegangen ist, so weit sind viele Christen unserer Tage nie gegangen, dass sie so weit ins Unbekannte hinein aufgebrochen sind. Aber dann tritt der Unterschied eben doch deutlich hervor. Für Abraham ist Gott das Leben. Der, dem er sein Leben ganz, völlig und restlos anvertraut und in die Hände legt. Für Lot ist Gott auch wichtig, neben den saftigen Weiden des Jordantals. Weil Abraham wusste, in Gott habe ich alles, deshalb konnte er ganz gelassen in den dürren, steinigen, unfruchtbaren Höhen bleiben. Weil er wusste, Gottes Segen ist an die fetten Weiden des Jordantals nicht gebunden. Gott kann segnen, wann und wie und wo er will, egal wie die Umstände sind. Lot aber sah die fetten Täler und Weiden um Sodom und Gomorra und dachte, daran liegt's, die machen's aus. Am Schluss hatte Lot alles verloren, Abraham aber war in jeder Hinsicht reich gesegnet. Ein Vater des Glaubens. Ein Vorbild der vollen Übereignung des Lebens an den Herrn. Liebe Geschwister, wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, dann geht es ganz wesentlich auch darum. Es ist ein wichtiger Aspekt des Abendmahls, dass es die Feier der Einheit des Leibes Jesu ist. Die Feier, dass wir als Glieder mit ihm, dem Haupt, total verbunden sind und dass er mit seinem Leib und seinem Blut, mit seinem Leben und seinem ganzen Wesen in uns Wohnung nimmt, als der Herr. Und dass er mit seiner Kraft in uns gegenwärtig ist. Die Feier des Abendmahls soll deshalb auch jedes Mal eine ganz bewusste Neuauslieferung unseres Lebens an Jesus sein, zur völligen Gemeinschaft mit ihm. Dass wir sagen, Herr, erfüll du mich ganz, mein Leben soll ganz und restlos dir gehören. Das lasst uns jetzt miteinander feiern. Amen.